Herzlich willkommen zum TechPod, dem Technologie-Podcast der Advanced Unibyte. Innovationen, News und Hypes aus der Welt der Daten. Direkt auf deine Ohren. Das ist der AU TechPod.
Das Schlagwort Security einerseits und Hackerangriffe andererseits gehören im IT-Umfeld zum Alltag dazu. Auch wir bei der AU sind stets mit diesen Themen konfrontiert. Entweder als Feuerwehr bei bereits durchgeführten Angriffen oder im Vorfeld für Präventionszwecke. Heute berichten Matze und Alex über unsere Lessons Learned, Best Practices sowie sinnvollen Vorkehrungen.
Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite aus zu unserem heutigen Podcast-Thema Datensicherheit, Bausteine aus der Praxis. Mein Name ist Alexander Kimmerle, ich bin hier bei der AU Teamleiter des Dienstleistungsmanagements und verantwortlicher Produktmanager für Managed Services, verantworte also somit das Service Design. Ja, ich freue mich auch sehr, meinen heutigen Kollegen Matthias Beller grüßen zu dürfen. Der eine oder andere kennt ihn ja vielleicht noch aus einem vergangenen Podcast zum Thema Veeam. Matze, möchtest du dich trotzdem noch mal kurz unseren Zuhörern vorstellen?
Ja, Alex, mache ich gerne. Mein Name ist Matthias Beller. Ich bin als Senior System Engineer bei der AU und mittlerweile seit 6 Jahren dabei und mache meine Projekte hauptsächlich im Bereich NetApp. Dazu gehören auch Add-on-Produkte, wie jetzt eben so ein Produkt von Gliontrus, das wir heute noch hören werden, und Projekte mit der Backup-Software Veeam.
Ja, cool. Danke dir, Matze. Unser heutiges Thema betrifft ja so gut wie jedes Unternehmen. Also es vergeht ja im Grunde kaum einen Tag, an dem man nicht entweder in Nachrichten oder irgendeiner Zeitung liest, dass Unternehmen Ziel von Hackerattacken geworden sind. Also ein Problem, was immer mehr zunimmt und im schlimmsten Fall ja auch zu Insolvenzen führen kann. Matze, du bist ja Backup-Spezialist und meist einer der, ja ich sag mal, Ersthelfer, die bei so einem Worst-Case-Szenario bei unseren Kunden ankommen, um erste Hilfe zu leisten. Was kannst du denn aus der Praxis erzählen? Was für Beispiele hatten wir da in der letzten Zeit? Was gab es da?
Primär bekommen wir natürlich erstmal bei unserem Helpdesk so die Erstmeldung. Das heißt, da gibt es irgendwie ein Problem, das müsste sich mal jemand anschauen. Und dann ist die Spanne oder die Bandbreite natürlich groß. Es reicht vom einfachen Verschlüsselungstrojaner, wo jetzt vielleicht eine Mitarbeiter oder Mitarbeiterin irgendwie einen E-Mail-Anhang angeklickt hat und dort einen Teil des File-Shares vielleicht verschlüsselt wurde, bis hin zu gezielten Hackerangriffen auf das Unternehmen. Das heißt, dass wirklich das Unternehmen bewusst angegriffen und seit Wochen ausgespäht wird. Das heißt, die Bandbreite an der Stelle ist sehr groß und dementsprechend eben auch die Komplexität.
Du hast jetzt gerade dieses Beispiel mit dem verschlüsselten File-Server genannt. Was können denn unsere Kunden hier machen, um so ein Szenario zu verhindern?
Also die Frage ist natürlich relativ groß und relativ offen gestellt. Da gibt es aus meiner Sicht eben mehrere Möglichkeiten. Wenn ein Kunde Stand heute schon eine NetApp als File-Server einsetzt, ist man per se, sage ich mal, erstmal schon mal ganz gut geschützt. Geschützt im Sinne von, man hat schon mehrere Mechanismen, um sich, sage ich mal, aus dieser misslichen Lage zu befreien. Das heißt, in der Regel gibt es ja schon irgendwelche Snapshots auf dem System. Man kann irgendwelche Klone erstellen, irgendwelche Dinge vergleichen. Und als tatsächlichen Schutz kommt zum Beispiel eben ein Produkt wie das Gliontrus ins Spiel, das ich eingangs erwähnt hatte. Das ist tatsächlich ein Ransomware-Schutz, der sich in die NetApp integriert und mich eben davor schützen soll, dass meine Datenbestände verschlüsselt werden.
Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber einen 100%igen Schutz gibt es ja nicht wirklich. Ich denke, dass halt lediglich mit jeder weiteren Maßnahme das Risiko minimiert werden kann. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Beziehungsweise was kann man tun, wenn bereits etwas passiert ist?
Also das sehe ich wie du. Ich denke, da muss man wie gesagt unterscheiden, ob das hier, sag ich mal, der einfache in Anführungsstrichen Verschlüsselungstrojaner ist oder ein gezielter Angriff. Ich denke, wenn es jemand schaffen möchte und das gezielt tut, dann kommt er früher oder später auch zum Erfolg. Ansonsten, wenn wir jetzt mal ein bisschen bei dem Beispiel des Verschlüsselungstrojaners bleiben, selbst wenn der Schutz an dieser Stelle versagt und eben quasi die Verschlüsselung nicht aufhalten kann, ist ein zweiter wichtiger Punkt für mich das Thema Nachvollziehbarkeit. Und da habe ich eben auch in dem Produkt Gliontrus die Möglichkeit, ein sogenanntes Audit-Logging machen zu können. Das heißt quasi einfach eine Protokollierung, wann hat welcher Zugriff, eben verändernde Zugriff, löschen, verändern, schreiben und so weiter, auf meinem File-Server stattgefunden. Das heißt, dass ich zumindest eine Aussage treffen kann, zu welchem Zeitpunkt ist was passiert. Und ansonsten ist es natürlich so, dass in der NetApp-Welt üblicherweise irgendein Replikat meines Storage-Systems gibt. Das heißt, der klassische Kunde hat irgendwie vielleicht ein Neostore-System, wo Daten hinrepliziert werden. Das heißt, da habe ich eben nochmal ein zweites Beinchen, wo meine Daten liegen. Und mein persönlicher Tipp ist auch immer, nicht zu geizig zu sein mit der Retention. Das heißt, dass man einfach sagt, lieber wähle ich die Vorhaltezeit meiner Snapshots ein Stück weit höher und habe eben so auch ein höheres Maß an Schutz oder an, ja, an Versionen, auf die ich zurückgreifen kann. Und was ich zu guter Letzt eben noch machen kann, wenn ich das Ganze quasi rechtssicher oder rechtskonform auch als Archivierungslösung oder garantiert unveränderlich brauche, gibt es eben auch noch Möglichkeiten wie das NetApp Snaplock, wo ich einfach dann quasi garantieren kann, dass bestimmte Dateien oder Snapshots quasi unveränderlich sind.
Das waren jetzt schon mal sehr interessante Punkte, die du uns gezeigt hast. Jetzt haben wir bisher nur über die klassischen File-Server gesprochen. Bei unseren Kunden gibt es ja noch mehr Workloads, wie die beispielsweise über Veeam und Commvault gesichert werden. Wie sieht es denn hier aus?
Generell, denke ich, kann man sagen, dass hier, egal welches Produkt man mal einsetzt, der Backup-Server immer im Fokus steht. Weil schlussendlich hat der Angreifer ein Ziel. Das Ziel ist in der Regel irgendwie Geld zu erpressen. Und ich möchte den Kunden erstmal um alles quasi erleichtern, dass ihm helfen würde, aus dieser misslichen Lage rauszukommen. Und das ist eben in der Regel mal die ganzen Schutzmechanismen oder sein Backup-Server. Und was wir dort halt eben sehen, dass der Angriff im Großteil der Fälle eigentlich immer über die Domäne kommt. Das heißt auch an dieser Stelle eben die Empfehlung, muss sich Gedanken machen, welche Komponenten hat man hier in der Domäne, um einfach dieses Angriffsziel zu minimieren. Und so die Klassiker, die hier eben passieren, ist eben, dass natürlich auch hier die Backup-Files verschlüsselt werden. Das heißt einfach, dass meine Backup-Files zwar noch da sind, ich damit aber nicht mehr arbeiten kann. Oder vielleicht noch ein Stück weit exotischer, dass einfach hingegangen wird und die Retention in meiner Backup-Software runtergedreht wird und ich dann vielleicht, sage ich mal, eine Vorhaltezeit von 1, 2, 3 Tagen habe, in meiner Backup-Software keinerlei Problem- oder Fehlermeldung feststelle, aber merke im Anfall, ich habe quasi nichts, auf das ich zurückgreifen kann.
Es ist also natürlich besonders perfide. Also bedeutet letztendlich, man merkt vielleicht lange Zeit gar nichts, bis es dann halt einfach zu spät ist, oder?
Genau, Alex, das ist natürlich richtig. Ich denke, das ist ganz wichtig, dafür ein Bewusstsein zu schaffen, welche Angriffsgefahren an der Stelle es hier gibt. Was mir spontan natürlich einfällt, ist hier, man hat natürlich die Möglichkeit, mit, ich nenne es jetzt mal, sicheren Backup-Zielen oder sicheren Backup-Repositories hinzugehen und sagen, ich kann ja ein Tape-Backup machen, das lagere ich aus. Ich mache ein Object-Logging in einen Object-Store und habe so zumindest die Garantie, dass etwas nicht vor einem Ablaufdatum löschbar ist. Oder ich mache vielleicht zum Beispiel in Veeam irgendwelche sicheren Repositories, die zumindest eben unveränderlich sind. Und zu guter Letzt gibt es keinen hundertprozentigen Schutz, aber gerade für deine angesprochene Frage, vielleicht muss man sich einfach Gedanken machen, ob ich von außen, ich nenne es jetzt mal, eine Art Plausibilitätsprüfung haben möchte, dass ich einfach sage, naja, ich möchte, dass es immer auf meinem Backup-Ziel eine gewisse Anzahl Dateien gibt, die ein maximales oder ein minimales Alter haben müssen. Das kann ich vielleicht mit irgendeiner Monitoring-Software realisieren, um einfach quasi so nochmal einen Blick von außen auf meine Umgebung zu haben.
Wir haben jetzt viel über mögliche Angriffe und Gefahren gehört. Was kann man denn grundsätzlich tun, um sich gegen Angriffe zu schützen?
Ja, das ist natürlich ein extrem breit gefächertes Feld. So die typischen Dinge, die wir auch bei den Kunden zumindest anregen oder thematisieren, ist natürlich das Thema Berechtigungskonzept, auch RBAC für Role-Based Access genannt. Das heißt, das Ziel des Ganzen ist natürlich, dass jeder nur so viele Rechte hat, wie er sie auch zwingend benötigt für seine tägliche Arbeit und auch quasi dafür gesorgt wird, dass es nicht jeder der Administrator in jedem System ist. Das umfasst natürlich auch Themen wie komplexes Passwortmanagement, die Default-User werden deaktiviert, bis hin eben zu dem Thema Multifaktor-Authentifizierung, dass man halt kritische Infrastrukturen oder kritische Systeme eben mit so einer Multifaktor-Lösung absichert. Das ist mal so ein Punkt zum Thema Berechtigungskonzept. Das zweite, was wir ganz häufig sehen, ist das Thema eben so Netzwerktrennung. Da stelle ich halt eben, sage ich mal, oft fest, dass wir bei den Kunden die typischen Management- oder Backup-Netze im schlimmsten Fall aus dem Hausnetz erreichen. Das heißt, mein Lieblingsbeispiel ist an der Stelle eine Sicherheitslücke, die es vor kurzem im vCenter gab. Wenn ich natürlich meinen vCenter aus meinem kompletten Hausnetz erreichbar mache und so eine Sicherheitslücke auftritt, bin ich natürlich extrem gefährdet, dass diese Lücke jemand ausnutzt. habe ich hier quasi eine gewisse Abschottung und es kommt eh nur von Admin- oder Management-Arbeitsplätzen dort jemand hin, ist die Gefahr, dass diese Lücke jemand ausnutzt, natürlich signifikant kleiner. Das heißt an der Stelle einfach der Hinweis, so eine Netzwerktrennung für Management- und Backup-Zwecke macht durchaus Sinn. Wie vorher schon angesprochen, gibt es da noch das Thema mit der Domain-Integration. Hier ist inzwischen einfach der Tipp, bei kritischen Infrastrukturkomponenten, und da zähle ich eben ja, die Backup-Server dazu, da würde ich mir überlegen, ob diese in der Domäne sein müssen oder nicht. Und zu guter Letzt, das spielt auch so ein bisschen in das Thema Netzwerktrennung rein, Firewall zwischen den Netzwerken, das heißt, dass ich wirklich nur den Traffic zulasse, der auch nötig ist. Und ich muss auch kritisch hinterfragen, ob der und der Server auch tatsächlich Internetzugriff benötigt an der Stelle oder nicht. Oder ob es nicht genügt, dass ich quasi dort den Internetzugriff einschränke.
Jetzt sprichst du viel von Best Practices und Guides. Ist es nicht so, dass diese Empfehlungen schnell veraltet sind, wenn sich die Angreifer permanent anpassen und neue Wege finden?
Doch sicher. Ich glaube, das ist auch eines der größten Probleme, dass sich das ganze Thema sehr schnell wandelt. Deswegen ist für mich persönlich auch immer ein wichtiger Punkt, dass man sein Setup immer kritisch hinterfragt. Dabei spielt es für mich auch gar keine Rolle, ob das jetzt der Kunde selbst, wir gemeinsam oder nur die AU irgendwie aufgesetzt hat. Man kann sich jetzt, denke ich, nicht zurücklehnen und sagen, ha, das habe ich jetzt mit der AU vor 3 Jahren mal gemacht, das gilt jetzt als sicher. Ich denke, da muss man in sehr kurzen Intervallen einfach mal gucken, dass man da am Zahn der Zeit bleibt, sein Setup kritisch hinterfragen und gegebenenfalls eben anpassen. Und zum Zweiten gibt es ja auch das Thema der Security und Hardening Guides der Hersteller. Auch hier merkt man, da ist sehr viel Wandel drin und sehr viel Anpassung drin und die werden eben auch stetig aktualisiert. Das heißt, wenn man hier ab und zu mal reinschaut, bekommt man an der Stelle auch schon die neuesten Tipps und Tricks. Jetzt haben wir ja viel über das Thema ausgelagerte Backups und Berechtigungskonzepte und dergleichen gesprochen. Alex, du bist ja verantwortlich für die Entwicklung von Managed Services bei der AU. Können wir denn der Stand heute auch irgendwie helfen?
Ja, ich möchte vielleicht gerade nochmal das Beispiel mit dem Angriff auf die Backup-Server aufgreifen. Viele unserer Kunden haben ja so ein Konzept mit einem Primär-Storage-System und einem Sekundärsystem. Und auf dem Sekundärsystem befinden sich meist dann die Backups. Dieses Sekundärsystem können wir in unsere Obhut nehmen. Das heißt, wir betreiben dieses System vollumfänglich und haben hier auch die administrative Hoheit. Also der Kunde kann dann dementsprechend Änderungen an den Systemen bei uns über das Service Desk einkippen. Und das ist genau die Besonderheit. Dadurch, dass das System unter unserer administrativen Hoheit steht, kann jetzt beispielsweise ein Angreifer, der das Primärsystem infiziert hat, sozusagen nicht mehr auf das Sekundärsystem zugreifen.
Okay, vorausgesetzt der Angreifer weiß, dass das System bei uns unter der Obhut ist, könnte er sich dann nicht einfach unter falschen Namen bei uns im Service Desk melden und eine Änderung durchführen lassen? Wie können wir das verhindern?
Grundsätzlich ist es so, dass wir mit dem Kunden bestimmte Ansprechpartner definieren. Nur diese bestimmten Ansprechpartner des Kunden können dann dementsprechend auch dieses Service Request beantragen. Und hier ist es dann auch so, dass wir ein Vier-Augen-Prinzip durchführen. Das heißt, hinter jedem hinterlegten Ansprechpartner, der beispielsweise per Mail eine Anfrage stellt, steht wiederum eine Telefonnummer, unter der wir den Antragsteller erreichen können. Das heißt, so verifizieren wir, ob auch wirklich diese Person jetzt gerade diesen Service-Request bei uns beantragt.
Und was ist, wenn der Angriff vielleicht aus den eigenen Reihen erfolgt? Das heißt, wenn der Angreifer vielleicht uns bekannt ist, gibt es ja auch eine Möglichkeit für uns, das abzufangen?
Ja, also wenn diese Gefahr auch drohen sollte, können wir ein Sechs-Augen-Prinzip durchführen. Das bedeutet, ein Ansprechpartner des Kunden stellt diesen Service-Request und wir rufen dann nicht diesen dann an, sondern wir rufen einen zweiten Ansprechpartner des Unternehmens, des Kunden an. Somit können wir gewährleisten, dass zwei Personen des Unternehmens, des Kunden dementsprechend diesen Service-Request autorisieren und Änderungen durchgeführt werden können. Ja, also Managed Service ist ja nur ein Baustein von vielen. Hier bei der AU haben wir noch weitere Services, wie beispielsweise NetApp Replication as a Service oder im Object-Bereich S3 as a Service. Wie könnte man denn diese Services nutzen, um sich besser zu schützen, Matze?
Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, insbesondere das Thema Object Store. Da möchte ich einmal an der Stelle die Chance nutzen, um darauf hinzuweisen. In den nächsten Wochen werden wir noch einen Podcast machen, wo es detaillierter um das Thema Veeam und Commvault geht und wie kann ich meine Backup-Daten damit schützen. Und da spielt eben auch das Thema Object Store eine große Rolle, weil es dort inzwischen eben Technologien gibt, um, ich sag mal, meinen Dateien, ich sag mal, ein Ablaufdatum zu verpassen, um sie so vor versehentlichem oder absichtlichem Löschen zu schützen. Und das spielt eben genau in dieses Thema rein. Ich möchte an der Stelle aber nicht zu viel verraten und den Podcast vorweggreifen.
Ja, vielen Dank, Matze. Ich glaube, wir sind jetzt damit auch schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich möchte mich auf jeden Fall bei unseren Zuhörern bedanken fürs Zuhören. Und ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Es gab hoffentlich auch einige neue Impulse und Ideen. Genau, von meiner Seite aus vielen Dank.
Dankeschön und bis bald.
Bis bald. Ciao.
Danke euch beiden, dass wir an eurem Wissen teilhaben durften. Liebe ZuhörerInnen, warten Sie nicht, bis es zu spät ist. Denn jeder erfolgreiche Angriff auf Ihre Daten ist ein Angriff zu viel. Wir freuen uns auf Ihre Fragen unter podcast@au.de.
Das war der AU TechPod. Innovationen, News und Hypes aus der Welt der Daten. Direkt auf deine Ohren. Wir hören uns im nächsten AU TechPod.